Laurin, komm mal gerade. Schüttest du mal bitte die restliche Salzsäure in den Ausguss? Ich hab schon mein Brötchen in der Hand. Aber schön sachte, ja? Und hoffen wir mal, dass da unten jetzt keine Kanalarbeiter sind, was? Wenn auch euer Lehrer sämtliche Sicherheitsregeln missachtet, dann seid ihr hier richtig. Bei Radio Education, dem Schulpodcast. Und hier sind eure Gastgeber Leonie und Stefan Münstermann.
Leute, heute ist Sonntag, der 4. Dezember 2022. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann, ich bin euer Host. An meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
Guten Morgen, Herr Münstermann.
Leonie, have you been naughty or nice? Es ist Weihnachten.
Beides.
Ja, dann. Was kriegst du jetzt? Nix. Neutralisiert sich gegenseitig. Kriegst du eine Rute, wenn du naughty warst.
Ah, ja.
Hocherotischer Einstieg hier heute in den Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wusstest du, dass man in Schleswig-Holstein und an sächsischen Schulen nicht mehr gendern darf? Also man darf noch gendern, aber man darf das nicht mehr in Briefen oder so verwenden.
Ja, finde ich eine solide Sache, sage ich dir ehrlich.
Also sollen künftig keine Sonderzeichen für eine geschlechterneutrale Sprache mehr verwendet werden.
Mit welcher Begründung?
Weil es zu sperrig ist, macht die Sprache kaputt. Verbot gegen Gender-Sternchen, Binnen-I und Gender-Unterstrich. Ja, also nicht mehr dieses Hörer-Innen und auch Hörer-Unterstrich-Innen und auch Hörer-Sternchen-Innen. Darfst alles nicht mehr schreiben. Mhm. Ist die Frage, ob man es da noch in Podcast sagen darf. Mhm. Sächsischen Podcast hört sich eh keiner an. Das hört sich ja furchtbar an. Nichts für ungut, liebe Sachsen. Aber das kann man nicht machen. Insofern, wir sind ja hier in NRW, wir dürfen noch gendern, zumindest im Podcast. Aber ich wäre auch dafür, haben wir uns ja schon mal erklärt, Hörerinnen und Hörer.
Ja, und wir sprechen
so
aber alle an. Also.
Ja, wir sprechen grundsätzlich immer alle an. So, was wollte ich sagen?
Dass es Weihnachten ist?
Es ist Weihnachten. Ja. Ganz genau. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke für mich gekauft?
Du kriegst gar nichts.
Ich war nice.
Nee.
Doch.
Sehe ich nicht. Du kriegst nichts.
So ist das. Ich krieg eine Krise, wenn ich über die WM in Katar nachdenke. Das wäre fast eine gute Überleitung gewesen, wenn man so flüssiger gekommen wäre.
Ja.
Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben ehrlich gesagt noch gar nicht so viel von der WM gesehen, müssen aber jetzt so tun, als ob wir das hätten, denn
nee, die Podcast müssen wir nicht. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich stehe dazu, dass ich es nicht sehe und nicht gucke.
Ja, ich guck's auch nicht. Aber vielleicht hätten wir es in 8 Tagen, wenn der Podcast rauskommt, vielleicht haben wir dann noch mehr davon gehört.
Ja, das stimmt. Naja, also mein jetziger Stand ist, dass es da ziemlich katastrophal zugeht. Ne?
Ja, ich bin auch dafür, einfach abreisen. Das hat auch alles keinen Sinn mehr, mal ehrlich. Diese rückgratlose FIFA-Nummer da. Ja. Von wegen, ne, wir tragen Binnen und dann tragen wir doch keine Binnen. Tragen andere Binnen im Höschen, die ganzen Jungs.
Oh je, wir könnten ja eine gelbe Karte kassieren.
Ja.
Oh nein.
Ich wollte gerade sagen, andere, die knien da nieder und demonstrieren für die Rechte der Frauen und werden wahrscheinlich im eigenen Land geköpft. Ja, und wir fürchten sportliche Folgen. Da hätte ich es einfach mal drauf ankommen lassen. Mal ganz ehrlich. Ja. Alle Geld bis zum Abwinken, weißt du? Und dann nicht mal durchziehen mit der Binnenidee. Finde ich sehr schwach. Sehr schwaches Bild.
Schon. Hätte
gilt
mehr.
Nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, ne? Waren ja noch ein paar andere.
Jo.
Trotzdem, die sprechen wir hier gerade an. Jungs, das war nix. Wir hingegen tragen unsere One Love Binde. Hier, Leonie, guck.
Ja, immer.
Bei jedem Podcast. Ja?
Klar.
Und wenn wir in Katar podcasten würden, würden wir es auch anziehen.
Ja. So. Statement setzen.
Habt ihr jetzt davon. Ja. Ja, also Leonie, ne? Weihnachtszeit. Die Hörer und Hörerinnen, die hören uns ja jetzt gerade hier nicht zum ersten Mal im Dezember 22, denn
das ist richtig.
Es gibt Podcasts seit 4 Tagen. Kleine Mini-Podcasts mit super Tipps. Wer das noch nicht gemerkt hat, der möge nochmal seinen Podcast-Feed dahingehend refreshen, dass er auch die letzten 3-4 Tage sich mal anguckt. Denn ab dem 1. Dezember ist unser Radio Education Adventskalender online. Jeden Tag kommt eine kleine neue Folge dazu.
Ein sehr hilfreicher Podcast.
Mit Lifehacks. Die besten 24 Tipps für Lehrer und Lehrerinnen, Eltern und Älterinnen und Schüler und Schülerinnen.
Ja.
Und da kann jeder was mitnehmen. Das geht von kleinen Alltagstipps bis hin zu wirklich fetten, fetten Tools für die eigene Psychohygiene.
Genau. Ist eine tolle Sache.
Wir haben es wirklich Mühe gegeben, da auszuwählen, ne?
Auf jeden Fall.
Und wir haben inzwischen so viele, wir haben auch eine Umfrage gemacht.
Da sind coole Antworten gekommen.
Wir haben nicht nur selber recherchiert und unser Hirn zermartert und einen mehrwöchigen Auswahlprozess am Leben gehalten, sondern wir haben auch eine Umfrage gestartet, sowohl in den sozialen Medien als auch in unserem privaten Umfeld. Und wir haben einiges an Antworten gesammelt, so viel, dass wir 3 Adventskalender fast voll machen könnten. Machen wir aber nicht. Wir haben die besten 24 Sachen ausgewählt. Die anderen schaffen es eventuell in den Januar-Podcast.
Mhm.
Weil wir wirklich auch echt noch viele gute Antworten gekriegt haben, die es aber leider nicht mehr, die einfach vom Format auch nicht in den Adventskalender passen. Ja, aber keine Sorge, werden wir euch alles noch nachliefern im Januar 2023 dann spätestens. Machen wir eigentlich ein Gewinnspiel, Leonie?
Klar.
Na klar.
Klar, ist doch Weihnachten.
Gewinnspiel. Wir wissen noch nicht genau, was wir verlosen, beziehungsweise ihr wisst ja schon aus den Adventskalenderfolgen wahrscheinlich, was wir verlosen. Aber das müssen wir jetzt hier nicht nochmal erwähnen, ne?
Genau.
Wisst ihr ja schon. Leonie, du bist in der Q2 und arbeitest dich durch deine letzten paar Klausuren. Ever.
Ja,
und
es
zwar
sind aktuell wirklich
auf der
die letzten
Schüler- und Schülerinnenseite.
Es sind wirklich aktuell die letzten offiziellen Klausuren. Danach kommt das Vorabi.
Mhm. Und dann musst du selber welche stellen irgendwann.
Ja.
Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt bist du erstmal noch gefragt mit Leistung abliefern.
Absolut, absolut.
Mathe-Klausur, die letzte schon geschrieben?
Nee, die kommt noch.
Wann kommt die?
Am 12.12. Das ist ein tolles Datum, ne?
Ja, und heute haben wir den 4.12., das heißt noch 8 Tage.
Mhm. Ja, wird.
Woche.
Wird.
Und danach wird das Mathebuch verbrannt.
Oh ja, oh ja. Es wird ein schöner Moment.
Und sag mal, du hast doch auch eine Pedda-Klausur schon geschrieben. Schreibst du die noch? Ich weiß es nicht.
Absolut. Am 22. November habe ich eine Pedda-Klausur geschrieben.
Das ist ja schon länger her.
Ja.
Und wie war die so? Worum ging es da?
Um Montessori und auch Fendt, also Schulsystem.
Montessori Maria?
Montessori Maria, ja.
M&M.
M&M.
Leonie, habe ich spontan eine tolle Idee. Wir haben ja nichts vorbereitet heute. Also ich wüsste überhaupt nicht, worüber ich jetzt weiterreden sollte.
Ei.
Und das ist doch eine Pedda-Klausur, Oberstufenmaterial, das heißt auch vom Anspruch dementsprechend. Sollen wir nicht über Maria Montessori bzw. die Montessori-Pädagogik heute hier im Podcast berichten?
Natürlich.
So ganz spontan aus der Hüfte geschossen.
Ganz spontan aus der Hüfte geschossen.
Das fände ich nämlich auch.
Machen wir, ziehen wir durch.
Ja, fände ich auch insofern gut, als dass ich nicht so viel reden muss dann. Ne, du lieferst hier die Fakten und ich kommentiere das Ganze.
Jo,
kriegen
alles
wir
das
hin?
Klar. Ja, kriegen wir hin.
Kriegen wir hin.
Kriegen wir hin.
So.
Ist ja auch grundsätzlich gar nicht so blöd, ne? Kann man zur Abi-Vorbereitung nochmal benutzen, ne? Auch für die anderen Leute, die jetzt Abitur machen, Montessori.
Ganz genau, Pädagogik-Abi, Leute.
Mhm.
Maria Montessori, fester Bestandteil, oder?
Absolut. Absolut. Und so. Ist eine coole Sache.
Ich als Lehrer habe noch nie was von Montessori, doch ich habe schon was von Montessori gehört, ich weiß auch so grob, worum es geht, aber ich habe das tatsächlich nicht so ausgiebig durchgenommen wie du, denn in der Schule hatte ich es nicht, da wollte ich noch gar kein Lehrer werden und im Studium, ja, wie soll ich mich ausdrücken, also im Studium war das doch alles sehr rudimentär, was wir da pädagogisch durchgenommen haben. Jetzt mögen die Leute vor den Empfangsgeräten da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich denken, das kann ja gar nicht sein, Lehrer, keine Pädagogik. Ich hatte exakt 2 Pädagogikseminare auf der Sporthochschule.
Was wurde euch da so gesagt?
Nachher ist noch ein bisschen was dazugekommen in Bio, aber auf der Sporthochschule waren es 2.
Also im Pädagogikunterricht gibt man ja de facto einfach Theorien durch, ne? Und
aber Kurse 2 tatsächlich, ne? Bei dem einen ging es nichts mit Theorien, nee, da ging es um PowerPoint-Präsentationen.
Ah, sehr pädagogisch.
Das deswegen mache ich so viele.
Kam daher die Sache von wegen PowerPoints immer grün, weil
Ja, deswegen mache ich die meistens grün im Hintergrund, weil daher der Tipp kam. Ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast erzählt, oder?
Ich glaube auch.
Ich glaube auch. Da hat mir mal eine Pädagogin oder eine Pädagogik-Seminarleiterin erzählt, dass den Leuten mitunter von grünen PowerPoint-Hintergründen schlecht wird. Und das wollte ich immer mal sehen.
Ach so.
Und es ist mir, ich wollte, naja, man soll das nicht machen. Die Empfehlung war auf gar keinen Fall grüne Hintergründe, weil den Leuten davon schlecht werden könnte. Ich habe es seit 12 Jahren, nämlich überwiegend grüne Hintergründe. Ich habe es noch nicht gesehen, dass einer kotzt. Sehr schade. Ich hätte es gerne
mal. Ja, man muss richtig knalliges Grün machen, ne? Nicht so ein 0815 dunkelgrün.
Hast recht, ich sollte mal mich noch ein bisschen austoben, was die Grüntöne angeht.
Ja, vielleicht mehrere Grüntöne in einem.
Vielleicht, ne? Grüne Schrift auf grünem Grund auch.
Oh, ja.
Ist dann nicht mehr lesbar, aber ist ja auch egal. Es geht ja um was ganz anderes. Man sollte auch kein Pink verwenden und kein Lila, weil das unseriös wirkt. Genau das Richtige für mich.
Ja.
Ich mache also so eine Mischung aus Pink, Grün und Lila. Ich muss meine ganzen PowerPoints überarbeiten. Ich glaube, die sind viel zu seriös.
So lila eine Schrift auf einem grünen Hintergrund mit...
Das hat was von Joker, ne?
Ja.
Geil. Aber lass uns nicht zu weit abschweifen vom Thema. Wir wollten uns ja über Maria Montessori unterhalten. Und ich lehne mich jetzt mal ganz gemütlich zurück und überlasse dir das Mikro. Open Mic Time, Leonie.
Ja, okay. Also, erstmal zur Person an sich. Maria Montessori war Ärztin und wurde 1870 in Italien geboren und arbeitete zuerst an einer Schule für geistig behinderte Kinder. Und hat dort schon ganz viel beobachtet und Materialien zur Verfügung gestellt und so, aber dazu gleich mehr. Sie selber hatte auch einen Sohn, Mario, den sie aber aufgrund ihrer Karriere tatsächlich abgeben musste.
Ist dann aber nochmal schwanger geworden und hat dann noch einen Sohn bekommen, Luigi.
Nein, hat sie nicht. Und die Montessori-Pädagogik ist... von Maria Montessori ab dem Jahr 1907 ein entwickeltes Bildungskonzept, was vom Kleinkind bis zum jungen Erwachsenen
Aber die Frau war doch Ärztin.
Ja, aber die hat ja in Schulen schon gearbeitet und hat da ganz viel beobachtet und gemacht und getan und geguckt, wie ich am besten Kinder fördere.
Ach so.
Und hat das dann quasi auch auf normale, in Anführungszeichen, Kinder übertragen. Die hat dann auch eine Schule selber irgendwie errichtet. Ich meine, die hieß Casa de Bambini oder so.
Hört sich nach einem Restaurant an. War die nicht auch Pizzabäckerin? Die war Italienerin.
Wahrscheinlich konnte sie auch Pizza backen.
Wahrscheinlich. Und hat wahrscheinlich in ihrer Pizzeria auch da schon Kinder beobachtet. Und hat die Erkenntnisse übertragen. Auf nicht Pizza essende Kinder.
Ja. Naja, auf jeden Fall hat die sich halt hauptsächlich mit der psychiatrischen Frage und Förderungsmöglichkeiten von eben frühkindlichen Kindern, also Kleinkindern und bis zu jungen Erwachsenen halt beschäftigt.
Also eine Hobbypädagogin. Erstmal.
Ja, kann man so sagen. Aber sie gilt bis heute als große Reformpädagogin. Und wie ich halt schon gesagt habe, beruht ihre Theorie halt auf Beobachtung, besonders halt auf die kindliche Entwicklung, ne? Also Beobachtung auf kindliche Entwicklung. Entwicklung.
Dann hat sie ihr Reformhaus eröffnet, also ihr Casa, wie hieß das?
Casa de Bambini.
Genau.
Ja.
Kein Reformhaus, liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleiner Wortwitz meinerseits.
Genau, und sie hat ihre...
Reformhaus ist das, wo man so Wurzeln kaufen kann und Bioprodukte.
Mm.
Aber ich falle dir nicht mehr ins Wort, Leonie.
Ja, alles klar. Also, sie hat, wie jeder Theoretiker, ein eigenes Bild vom Kind. Und ihr Bild vom Kind bestand halt darin, dass Kinder grundsätzlich das innere Bedürfnis haben, sich mit seiner Entwicklung auseinanderzusetzen.
Kinder wollen lernen.
Kinder wollen lernen, also sie haben laut Montessori einen inneren, natürlichen Bauplan, der die Entwicklung leitet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen auf dem Gymnasium, das werdet ihr nicht glauben, aber Kinder wollen lernen. Man meint das manchmal gar nicht, ne? Also wenn man die so sieht, denkt man ja, wenn die eins nicht wollen, dann lernen. Aber tatsächlich ist es ja schon so, dass die gerne Sachen wissen wollen. Wahrscheinlich nicht immer die Sachen, die ihr lehren wollt, aber schon Sachen wissen.
Ja. Davon geht die aus. Sind sie halt, also sind Kinder halt Baumeister ihrer selbst. Und die entscheiden halt dabei, in welchem Tempo sie lernen wollen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sie dabei erwerben. Und da steht halt besonders der Begriff der Individualität halt absolut im Vordergrund, ne?
Klar.
Ja. Genau. Und dieser innere Bauplan macht Montessori auch, also sie macht es von diesem inneren Bauplan auch ein bisschen abhängig, ob das Kind normal oder eher anormal ist, weil
da muss man
ein
jetzt
Kind,
ein bisschen vorsichtig sein, wenn man heutzutage politisch korrekt bleiben will. Was ist denn
ja
normal und was ist anormal? Leonie, klär mich auf.
Für sie ist ein Kind normalisiert, wenn es sich eben nach diesem inneren Bauplan gemäß entwickelt.
Mhm. Ist der bei allen gleich?
Nein.
Individuell.
Das ist, genau, Individualität, sag ich ja.
Aber wie weicht man denn dann von diesem Bauplan ab?
Wenn man eben nicht das innere Bedürfnis hat zu lernen.
Ach so.
Ja.
Also alle unnormal, die da vor mir sitzen. Ja.
Ja, genau.
26 von 29 unnormal.
Ja, so könnte
hab nicht
man
ich gesagt.
Sagen.
Montessori. Nicht falsch verstehen.
Ja, und dann gibt es eben laut Montessori die sensiblen Phasen.
Oh ja, die gibt's.
Und
heute Morgen erst eine. Ich war's geheult in meinen Kaffee. Wieder
nein, sensibel hat hier tatsächlich eine andere Bedeutung und heißt so viel wie die Zeit, in der das Kind bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten eben am besten aufnehmen kann. Also das gibt tatsächlich auch dieser innere Bauplan ein Stück weit vor, wann dieses Kind eine sensible Periode hat und eben am empfänglichsten für bestimmte Fähigkeiten ist.
Der Sexualkundelehrer in mir möchte gerade sagen, dass während der Periode es mit der Empfänglichkeit nicht so weit hergeholt ist. Aber ich glaube, das ist hier in einem anderen Zusammenhang. Sexualkunde kommt später noch, liebe Freunde.
Ja. Und sie teilt dabei das Alter in so drei Hauptperioden auf.
Mhm.
Das geht einmal von 0 bis 6 Jahren. Da sind die so, also sehr sensibel für Sprache, Bewegung und Ordnung, auch soziales Verhalten.
0 bis 6. Könnte der Grund sein, warum die inzwischen in den Grundschulen schon mit Englischunterricht anfangen. Ist aber auch schon zu spät dann nach Montessori, ne? Wenn die mit 6 eingeschult werden. Ist ja schon vorbei dann, die sprachsensible Phase.
Also sie bezeichnet das diese Periode mäßig als sozialen und psychischen Embryo.
Mhm. Oh.
Ja. Die zweite Phase ist dann von 7 bis 12 Jahren und
ja,
da sind die Kinder sensibel für Moral und Gerechtigkeit, also das Gute und das Böse und aber auch der Sachlichkeit. Ne? Und das wird dann bezeichnet als der soziale Neugeborene. Ja.
Moral und Sachlichkeit?
Ja.
Bis wann? Bis 12? Mhm. 5., 6. Klasse? Huh? Mhm. Verstehe.
Ich hab das nicht gesagt. So, von 13 bis 18 Jahren sind die dann sensibel für die persönliche Würde, soziale Verantwortung und das Selbstvertrauen.
Soziale Interaktion wohl eher, ne?
Als der soziale Mensch betätigt.
Ja, also da spielen auf Deutsch gesagt die Hormone verrückt und man fängt an, sich zu paaren oder paaren zu wollen.
Ja. Also, ne,
das
in der ersten
Biologe,
Phase, wo
der
die so Sprache und Bewegung, also dafür besonders sensibel sind, ne, dann strukturieren die halt zahlreiche Eindrücke und erkennen Beziehungen zwischen Dingen, sowas, ne? Ja.
Also genau. du bringst denen am besten alle Sprachen im Vorschulalter bei, im Kindergarten?
Nee, pass auf. Pass auf. Jetzt kommt's nämlich. Ah. Während dieser Entwicklung und innerhalb diesen Phasen durchlaufen nämlich Kinder zum einen die Polarisation der Aufmerksamkeit. Das ist, wenn Kinder ganz fixiert auf das sind, was sie eigentlich tun.
Ja.
Also die sind schwer ablenkbar und die, also sind einfach sehr tief versunken in dem, was sie tun. Und
das habe ich auch manchmal.
Das Kind beginnt und beendet auch seine Tätigkeit nach Wunsch.
Nach wessen Wunsch? Nach meinem Wunsch?
Nein, nach seinem inneren Wunsch.
Mhm.
Und können halt auch eben in so ein Flow-Erlebnis reinkommen, ne? Hast du ja schon mal, wenn du Musik machst oder so.
Ja, definitiv. Manchmal aber auch nicht.
Manchmal auch nicht. genau.
War das jetzt schon auf eine bestimmte Altersstufe bezogen?
Nee.
Nee, allgemein.
Ja.
Okay, erzähl erstmal weiter.
Ja, und zum anderen, achso, warte noch zur Polarisation der Aufmerksamkeit. Da können die halt, ja, ihre geistige Freiheit mehr rauslassen und offenbart dabei halt auch innere Qualitäten, weil es so fokussiert auf seine Sachen ist, die es tut, dass es quasi selber manchmal erkennt, was es eigentlich für Stärken und was für Schwächen hat.
Das gilt für alle drei Phasen, die du eben genannt hast, ja?
Ja, Polarisation die Phasen sind ja auch nur grob, ne? Also das ist ja immer, wenn ein Kind mit 8 noch in der ersten Phase hängt, ja.
Oder mit 44.
So, ja, wie du zum Beispiel, genau. Ja, ist halt so. Aber grundsätzlich ist das auf alle Phasen, also besonders halt auf die Kinder bezogen, ne? Also, ja, wir können auch noch so ein Flow-Erlebnis haben, aber anders als Kinder. Besonders, wenn es gleich auf die Materialien von Montessori, um die Materialien von Montessori geht. Dann
ich habe mein Cashflow-Erlebnis aus meinem Portemonnaie raus.
Ja, okay.
In die Wirtschaft rein.
Und Kinder besitzen eben, vor allem im frühkindlichen Alter, einen absorbierenden Geist. heißt, die sammeln, und das ist ja wirklich, das merke ich ja bei Noah auch, die sammeln Eindrücke aus ihrer Umwelt wie Schwämme. Die saugen alles auf.
Das möchte alles. Ich auch da, die interessanten Sachen, ne? So ein Schimpfwort zum Beispiel.
Und deswegen lernen Kinder ab der Geburt eigentlich schon die Sprache, ne? Und saugen das alles auf.
Das ist wahr, da muss man
und
echt.
Und können halt das dann später in die sensiblen Phasen einordnen und dann das halt vertiefen.
Ach so.
Weißt du?
Ja, man muss als Elternteil schon tierisch aufpassen, ne, wenn du mit den Kindern im Auto zum Beispiel fährst, ne, und während der Fahrt andere Autofahrer beschimpfst. Da muss man echt aufpassen, was man sagt, ne? Die Kinder saugen das auf
und hauen
das einen Tag später raus.
Haben wir heute noch im Pedal darüber geredet. Unser Pedallehrer hat uns nämlich gefragt, nach einer Lehrerkonferenz, glaube ich. Also, dass halt viele gesagt haben, dass das Verhalten von Kindern in der Klasse 5 bis 7 viel anstrengender geworden ist als vor ein paar Jahren.
Das kann ich bestätigen.
Und ich habe dann zum Beispiel gesagt, dass ich glaube, dass das einerseits halt voll an den Medien hängt, weil, also ich sehe das ja bei Noah, ne, der saugt alles Mögliche aus diesen Medien raus.
Also wenn der YouTube-Videos anfängt
und übernimmt
zu zitieren,
das ja, ne? Also,
kann man bekloppt werden manchmal, ne?
Ja.
Dann hören die Podcasts und so ein Zeug.
Und dann gehe ich heute durch den Gang zu meinem Pedalraum und da wirst du erstmal gefragt von 10.000 kleinen Fünfklässlern oder Sechsklässler waren es.
Lack, wer bist du?
Nee, sind sie schon vegan?
Was laberst du mich so hässlich von der Seite an?
Ja, hab ich mir auch gedacht, jo, Leute. Alles klar. Naja.
Sind sie vegan, haben die dich gefragt?
Ja, das ist doch von dieser TikTok-Tante.
Diese Hardcore-Veganerin, die alle bekehren will.
Genau.
Ja,
genau. Saugen die halt alles.
Bist du vegan, auf. Leonie?
Ich könnte jetzt richtig was raushauen. Nein, bin ich nicht. Nein.
Hast du mal drüber nachgedacht? Anderes Thema. Machen wir nochmal einen Podcast drüber.
Naja, auf jeden Fall saugen die halt alles aus ihrer Umwelt auf und können dann eben all das Unbestimmte, was vorher halt nicht verstanden wurde, wie die Sprache in die sensiblen Phasen einordnen. Ja. Genau. Und nach Montessori sind aber grundsätzlich die Förderung einer einzigartigen Persönlichkeit, die Selbstständigkeit, die Kompetenzerwerbung und halt dabei diese Freiheit grundsätzlich die wichtigsten Erziehungsziele.
Der Kompetenzerwerb.
Was habe ich denn gesagt?
Erwerbung.
Meine ich doch.
Verbringung.
Ja, okay, komm. Es ist schon spät.
Gedunselung.
Ja.
Kompetenzgedunselung ist fortgeschritten.
Gut. Dabei ist es halt nur wichtig, also für Montessori wichtig, dass Kinder eben, wenn eine Kompetenz tiefgründig erwerben als mehrere oberflächlich.
Mhm.
Aber das geht natürlich auch alles vom Kind aus und nach seinem inneren Bauplan. So. Genau. Und
Das hört sich ja so an, als würden die fast alles selber machen, ne?
Ja, so fast. Grundsätzlich? Fast. Jetzt kommt nämlich der Teil, wo das Kind auf gewisse Art und Weise Unterstützung braucht, damit eben diese ganzen Erziehungsziele gut erreicht werden können. Mhm. Weil laut Montessori gibt es einen unfassbar wichtigen Leitsatz, der heißt, hilf mir es selbst zu tun.
Hilf mir es selbst zu tun.
Genau, und der ist halt super entscheidend, weil der betont nochmal, dass die Möglichkeiten zur freien Entfaltung bereits angeboren sind.
Mein Leitsatz in letzter Zeit ist ja, hilf mir, indem du es tust.
Bei Kindern ist es, hilf mir, es selbst zu tun, ne? So, also die Möglichkeiten zur freien Entfaltung sind halt gegeben. Und Erwachsene sollten halt die Entwicklung von außen nur unterstützen und nicht vorschreiben.
Beobachtend, unterstützend.
Genau. Mhm. Genau. Und das ist bei den Lehrkräften, wo wir halt auch gleich zukommen, eben genauso. Und Montessori sagt halt auch, dass dabei die vorbereitende Umgebung, so heißt es, wichtig ist.
Ja.
Die ist halt auf die Bedürfnisse von den Kindern angepasst und sollten frei zugängliches Material nach Montessori bereitstellen. Und genau. Dieses Material soll
Altes Gebäude,
halt
kaputte PCs und
genau. Genau das ist Gebäude. Es. Da haben wir nämlich auch in der Pädagogik-Klausur dann drüber geredet. Das heutige Schulsystem ist, also wir haben zwei Texte von Montessori bekommen und in dem zweiten Text hat Montessori Schule einfach kritisiert, indem sie gesagt hat, das Schulgebäude ist aufgebaut wie eine Institution für Erwachsene mit langen Gängen, kahlen Wänden etc. Ja,
und ein Satz abgewichste Bücher.
Und das sollte halt
1988.
Das sollte halt eben genau nicht so sein, ne? Also,
ich übertreibe.
Bei der vorbereitenden Umgebung ist halt so, dass die Größe angepasst wird. Das ist so wie, wenn du früher als Kind eine kleine Küche zum Nachmachen hattest, weißt du? Anstatt in der großen Küche gekocht hast. Sowas. Und das sollte alles sehr fröhlich und aufgeweckt gestaltet sein.
Ja. Wobei da, muss ich ja sagen, an den Grundschulen ist das ja manchmal zumindest bei den Toiletten so. Ist mir gerade eingefallen, als du von Größe geredet. Die haben ja kleine Finstoiletten. kleinen finzigen Pissoirs.
Ja, was sollen die denn noch machen? Die können ja nicht auf die Toilette draufspringen.
Ja, aber das ist ja dann in Montessoris Sinne auch, ne?
Ja, gut, theoretisch schon. Ja, ja.
Ja, also ja. Herzlichen Glückwunsch, liebes Land NRW, für die kleinen Finstoiletten in NRWs Grundschulen. Das habt ihr schon mal richtig gemacht.
Ja, ist das schön, ne? Hm? Ja. Genau, und ja, Montessori hat halt eben, also es gibt heute ja wirklich Montessori-Kindergärten und Schulen, wo das halt eben genau der Fall ist.
Kleine Winstoiletten?
Oder ja.
Generell das Konzept?
Nee, nur die Toiletten.
Bevor du weiterredest, also so grundsätzlich ist das ja allgemeinpädagogisches Wissen schon fast, ne? Das ist ja jetzt gar nicht so überraschend, als du eben erzählt hast, ne? Man soll als Unterstützer und Helfer daneben stehen, also man hört in jedem dritten Pädagogikvortrag, ne, der Lehrer muss sich im Endeffekt überflüssig machen. Ganz ähnlich wie die Eltern auch, ne? Die erziehen das Kind und machen sich selbst überflüssig, dass man nachher ein eigenständiges Mitglied der Gesellschaft hat. Ne? Das ist ja das Ziel.
Mündigkeit, ja, das ist so grundsätzlich irgendwie immer das Ziel.
Geht jetzt hier bei Montessori, glaube ich, so ein bisschen mehr um das Wie, ne? Wie
genau.
Kommt das Kind
genau.
Dahin?
Es geht hierbei einfach sehr viel um Freiheit und nach den inneren Bedürfnissen des Kindes zu handeln. Also
Freiheit. Freiheit ist das Einzige, was zählt.
Ja, schon.
Wenn ich es jetzt zur Hand hätte, würde ich Marius Müller auflegen. Westernhagen für die älteren Hörerinnen und Hörer.
Ja, klar.
Ja, weiter?
Ja.
Soll ich auflegen? Warte. Ich hab das bestimmt. Red schon mal weiter, ich suche das raus.
Was jetzt?
Freiheit. Herbert Grönemeyer.
Nee, komm. Lass gut sein. Auf jeden Fall hat halt Montessori Schulen und Kindergärten, also gibt es von ihr immer noch, wo halt eben genau diese Sachen gefördert werden sollen.
Mhm. Seit 1924 gibt es die. Ja. Da wurde nämlich die erste Montessori-Schule in Jena eröffnet. Mhm. Mittlerweile gibt es bereits über 400 Montessori-Schulen in ganz Deutschland.
Ja.
Allerdings eher im Vorschul- und Grundschulbereich. Also Montessori-Kindergärten und Montessori-Grundschulen mit den kleinen Finstoletten.
Sie hat sich ja auch wirklich sehr auf das frühkindliche Alter beschränkt, ne?
Stimmt, das war ja, wohin ging das eben, bis 12? Nee.
Weiter? Nein, grundsätzlich bis 18, aber es geht ja viel um die Entwicklung und das ist halt besonders darauf angelegt, im frühkindlichen Alter das Kind mäßig.
Es geht auch hauptsächlich um... Weißt du, was kommt, Leni?
Lass mich raten, Freiheit? Ja.
Wir bauen das jetzt auf. Ist das schön.
Eieiei.
Jetzt kommt schon. Hab's da auch schon da, Leni. Erzähl mal weiter über die Montessori-Schulen. Ich steig gleich nochmal ein.
Ui,
es geht aber um.
Wunderschön. Ja.
Oha.
Okay.
Der ist musikalisch hier unterlegt. Schön, ne? Machen wir.
Danke, ist wunderbar. Ja, also, ne, dieses Konzept der Montessori-Schulen ist auch, wenn man das jetzt nochmal nachliest, eben, dass sich die Schulen und Kindergärten an die individuellen Fähigkeiten, an den individuellen Fähigkeiten orientiert. Mein Deutsch lässt heute wirklich zu wünschen, es tut mir sehr leid. Das
ist auch in Pädagogik, alles gut.
ne, also nach Begabungen und Talenten der Schüler halt nachzugehen. Mhm. Und, die Methoden sollen halt den eigenen Willen der Kinder stärken und das selbstständige Denken und Handeln halt fördern. Das ist ja im Prinzip genau das, was ich gerade gesagt habe.
Ja, das sind oft Privatschulen, glaube ich, ne? Die
ich glaube
finden
schon.
Sich in freier Trägerschaft, also seltener staatliche Schulen.
Ich glaube,
das heißt,
ja.
Sie bekommen auch keine staatliche Förderung. Mhm. Das heißt, sie müssen sich selbst finanzieren, das heißt, sie kosten Kohle. Das ist jetzt die Frage, ne? Kann sich das jeder leisten? Müssen wir gleich mal drüber nachdenken. Ich glaube, ich suche mal die Sätze raus, was man da so zahlt für eine Montessori-Schule. Das hier wirklich live gerade im Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, live on tape. Denn wir haben uns wirklich null vorbereitet. Also du hast ein bisschen was zum Konzept gerade schon erzählt, ne?
Ja.
Was haben wir hier? Träger sind häufig evangelische oder katholische Kirchen, ne? Siehst du? Oder Elterninitiativen. Es gibt aber auch staatliche Schulen, die Montessori-Zweige anbieten. Aha. So, trotzdem, Konzept. In individuelle Fähigkeiten, das hast du schon gesagt, Begabung und Talente. Das heißt, wenn du jetzt meinst, meine Tochter und mein Sohn. Also vielmehr meine Tochter und mein Sohn. Mhm. Oder deine Tochter und dein Sohn. Mhm. Haben ein besonderes Talent. Ist aber nicht unbedingt so an ein Fach zu koppeln. Also, ne?
Nö.
Sondern eher so, was sagen wir denn?
Einfach eine Fähigkeit, die einfach vertiefen sollen und fördern und gefördert werden soll.
Dann würdest du sagen, die Montessori-Schule ist das Richtige.
Ja, grundsätzlich schon. Das Ding ist, also bei der Montessori-Schule ist halt sehr, wie soll ich das sagen?
Sprache oder Motorik. Das hatten wir ja eben schon. Ne? Du hast gesagt, in bestimmten Altersklassen haben die die Affinität, bestimmte Fähigkeiten auszuprägen.
Ja.
Und darauf legen die einfach Wert. Also es ist weniger ein fachliches Lernen hier. Ich meine, das machen die im Kindergarten ja eh selten. Ne? Da geht es ja auch ganz viel um Sprache generell oder Motorik generell.
Wenn die Bock auf Mathe haben und sich da besonders polarisieren können, sollen sie machen. Ne? Also
in solchen Fällen ist es vielleicht gar nicht so weit von einem normalen, in Anführungsstrichen, Bildungssystem entfernt, aber
es geht halt trotzdem sehr viel um dieses, ja, halt auch Eigenständige, ne? Also ich habe das jetzt schon öfter gelesen, dass in diesen Schulen halt eben, dass es Gärten gibt, um die sich die Kinder eben kümmern können und damit so selbst Verantwortung übernehmen können.
Die Erzieher sind, glaube ich, mehr darauf geschult, diese sensiblen Phasen zu erkennen,
genau,
und auszunutzen.
Ja,
ne?
ja.
Weil die da einfach fähig sind, bestimmte Themen besser zu erfassen.
Ja.
Die vorbereitete Umgebung spielt eine große Rolle, das hast du ja eben auch schon gesagt. Also nicht nur auf den Toiletten, sondern auch generell, was so, hier lese ich was von Perlenketten zum Rechnen, also der alte Rechenschieber, ja. Damit lernen sie es vielleicht besser als an der Tafel.
Ja, wir hatten auch so Beispiele von Materialien, wo halt das sehr simpel gestaltet wurde, ne? Also so viel mit Holz. Man aber, keine Ahnung, zum Beispiel verschiedene Strukturen von Holz hatte und auch noch verschiedene Größen. Und dann hatte das Kind halt eben die Möglichkeit, ganz viel anders zu kombinieren und sich stundenlang mit diesem Material auseinanderzusetzen. Es war sehr simpel gehalten und es war nicht komplex. Das ist auch Sinn der Sache.
Ja.
Ästhetisch aber sehr cool aufgebaut, dass es eben diese verschiedenen Strukturen hatte, womit es sich so auseinandersetzen konnte. Und halt auch eben noch diese verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten hatte.
Okay, und das bietet logisch erstmal einen höheren Anreiz, ne? Hat einen großen Aufforderungscharakter. Ja. Schulbücher gibt es da, glaube ich, erst später, ne? So ab der dritten Klasse, stimmt das?
Denke.
Die kommen erst später zum Einsatz und da, finde ich, zeigt sich ja auch relativ schnell, dass sich das tatsächlich eher auf die jüngeren Jahrgänge konzentriert. Ne? Weil, gehen wir mal in deine Altersklasse, Leonie. Was war das letzte Thema in Mathe nochmal? Ableitungen. Erwischt. Aber Ableitungen kamen.
Haben wir schon mit Ebenengleichungen angefangen?
So, kann aber doch erste Ableitung, zweite Ableitung. Das ist noch nicht so lange her.
Ja, mein Gott,
her,
das ist aber auch schon Anfang Q1. Ne?
Ja, ich will ja auch nur mal ein Beispiel machen hier.
Ja,
das kannst du ja nicht mehr mit Holzspielzeug darstellen, das wollte ich sagen.
Ja.
Also wie? Da brauchst du ja schon, brauchst du mindestens mal ein Koordinatensystem.
Ja, und Mathe ist halt auch einfach nicht in meinem inneren Bauplan vorhanden, es tut mir leid.
In deinem inneren Bauplan ist es wirklich nicht vorhanden, das stimmt. Wird auf jeden Fall schwierig, da so griffige Sachen zu verwenden. Ne? Insofern wächst es sich vielleicht so ein bisschen aus. Da kommen wir auch gleich noch zu, wenn es um die Abschlüsse geht auf der Montessori-Schule. Mhm. Die Rolle der Lehrer, Leonie.
Ja, das ist halt wieder dieses Hilf mir selbst zu tun, ne? Also, die geben das Material quasi vor und das Kind muss dann selber ausprobieren und gucken. Und Fehlerkontrolle ist auch wichtig. Es soll seine eigenen Fehler erkennen und damit dann weiterarbeiten.
Auch so ein bisschen wie klassischer Sportunterricht. Rollst den Ball in die Mitte und sagst hier.
Ja.
Ich bin mal kurz rauchen. Klassischer Sportlehrer-Move.
Ja.
Ja? Du bietest Material an, gut aufbereitetes Material. Mhm. Und stehst als Ansprechpartner zur Verfügung.
Genau.
Ja, so habe ich mir das auch mal vorgestellt. Ne? Stellst du eine Kiste hinten und sagst hier, los geht's. Und dann geht's ab von selbst.
Ja.
Und du kannst noch für ein bisschen Ordnung suchen, ne? Und einschreiten, wenn ein Kind nicht zurechtkommt. Oder stört.
Genau.
Passiert ja nicht so oft.
Halt diese Unterstützung von außen.
Mhm. Das ist eine sehr romantische Vorstellung, aber.
Ja, aber genau das ist ja bei Montessori wirklich so. Also
ist sehr romantisch.
Ist alles sehr romantisch dargestellt. Deswegen hatten wir das in unserer Klausur auch so, dass wir das mit dem heutigen Schulsystem verglichen haben.
Mhm. Und da kam wahrscheinlich schon der Vorwurf, ist ein bisschen zu romantisch verklärt und nicht ganz realitätsnah heutzutage auf.
Ja.
Korrekt?
Ja, ja.
Hast du das in deiner Klausur geschrieben? Ich hoffe doch.
So war die Aufgabe nicht, aber ja, doch, ja.
Ja, mit Sicherheit konnte man das da hinschreiben, oder?
Ja.
Siehst du, ich kann die Klausur blind schreiben, ohne die Frage zu kennen.
Ja, nächste Pädagogik-Klausur machst du für mich, ne?
Ja, die gibt's ja nicht, ne? Das war ja die letzte. Sonst hätte ich das natürlich gerne übernommen.
Vorabi.
Ja, Vorabi. Habe ich keine Zeit, muss ich selber Vorabi prüfen. Unterricht an der Montessori-Schule. Findet in alters- und leistungsgemischten Klassen statt. Also gar nicht eine Altersgruppe homogen, sondern es sind Ältere und Jüngere da.
Mhm.
Die meisten von zwei Lehrern betreut werden. Das ist ja genauso wie in der normalen Klasse heutzutage. In der Regel auch Obwohl in den nächsten Jahren kommt ja der Lehrermangel, da ist es bestimmt nur ein Lehrer.
Ja, aber zum Beispiel diese Alters- und Leistungsgemischte ja eigentlich nicht.
Nee, das nicht, aber von zwei Lehrern betreut, das ja, meinte ich jetzt. Ja. Ne? Gemischt, weiß man jetzt nicht, wie stark gemischt, ne?
Ja, schon stark. 18-Jährige
mit 8-Jährigen schon stark?
Kann durchaus sein, ja. Mhm.
Muss und nicht, das aber soll, kann. Die sollen sich gegenseitig helfen. Hilfe der Lehrer darf in Anspruch genommen werden, auch von anderen Kindern. Die können Hilfestellung leisten und so gegenseitig voneinander lernen. Auch das ist ein schöner Gedanke, den hat man oft. Als Pädagoge hat man diesen Gedanken relativ oft und manchmal klappt es auch. Mhm. Doch, manchmal. Also gerade so Ältere zu Jüngeren, ne, das hat man ja auch oft im Nachhilfebereich. Das ist gar nicht so schlecht. Da sind manchmal die älteren Schüler näher an den Kindern als wir Pauker und können denen das besser erklären. Habe ich ja sowieso schon mal gesagt, ne? Das ist manchmal ein Vorteil, wenn man gar nicht so einen Riesenwissensvorsprung hat.
Ja.
Dann hat man irgendwie noch besseres Gefühl für die Einstiegsprobleme. Durch das wechselseitige Geben und Nehmen entsteht ein starker Klassenverband. Ja, es ist so ein bisschen mehr Abbildung der Gesellschaft, ne, vielleicht.
Da auch.
Lernen ja auch, ne, wie in so einem Indianerdorf, Leonie. Lernen ja auch die Jungen von den Alten.
So kann man das
Alten,
eigentlich
aber auch von den Jungen
gut vergleichen.
Schon, ne?
Ja.
Boah, das wäre ein krasser Satz gewesen von mir. Hast du Indianerdorf hingeschrieben?
Nein.
Vielleicht schreibe ich doch deine Vorabi-Klausur.
Wäre wahrscheinlich besser, ja.
So, Leonie, Freiarbeit spielt da eine große Rolle. Das frage ich tatsächlich bei
ja, den das ist ja wieder das, was ich gesagt
Aufnahmegesprächen,
habe.
Bei den Beratungsgesprächen. Ich berate kleine Viertklässler übrigens, die zu uns an die Schule wollen. Habe ich schon mal erzählt im Podcast? Weiß ich gar nicht. Den stelle ich auch mal die Frage, ob die Freiarbeit kennen. Und das ist wohl an der Montessori-Schule gang und gäbe,
ja,
dass sie da Freiarbeit machen.
Eben,
was heißt jetzt Freiarbeit?
Eben mit ihrem Thema, was sie sich selbst aussuchen, befassen. Also,
exakt. Ne? Und das ist ja, ich frage das ja deswegen, weil das eigentlich eine wünschenswerte Voraussetzung ist, dass sie sowas kennen.
Ja.
Und dann wird es aber doch irgendwie im Laufe der Jahre immer weniger. Soll eigentlich gar nicht, ne? Eigentlich sollen die immer mehr und mehr sich selbstständig damit beschäftigen. Dann hinkt aber das normale Schulsystem manchmal ein bisschen. Ja, da musst du, hast du manchmal das Gefühl, du musst denen immer mehr Druck machen und den Befehl erteilen, spezifische Aufgaben zu erledigen. Das ist ja so die Spirale, in die man reingerät als Lehrer auch, ne?
Ja, und das ist genau das Problem.
Mhm. Ich weiß halt nicht, ob irgendwer noch was tun würde, wenn man einfach die ganze Zeit Freiarbeit machen würde. Aber soll auch auf Montessori-Schulen gar nicht die ganze Zeit Freiarbeit sein, muss man dazu sagen. Es gibt auch den gebundenen Fachunterricht dort. Da findet angeleiteter Fachunterricht statt, etwa in Englisch oder Mathematik. Das klingt eher nach Hauptfächern. Hierbei wird inhaltlich differenziert. Während einige Schüler noch die Addition lernen, beschäftigen sich andere schon mit der Subtraktion. Also tatsächlich so ein Konzept, jeder arbeitet so schnell er will und kann.
Ja, und das ist halt heute eben genau nicht so, ne?
Klassenarbeiten werden je nach Leistungsstand
geschrieben. Merkst du, dass das so aneinander prallt, ne?
Ja, das ist
definitiv. Weil heute ist das ja so, dass
zumindest auf dem Gymnasium heute,
dass sie ja jede Klasse auf einen Stand bringen wollen und zur Elite entwickeln wollen und das in einem Tempo, was vorgeschrieben ist.
Ja, Konformität.
Ja.
Das ist ja furchtbar.
Voll, oder?
Und es sehen schon alle gleich aus heutzutage.
Ja.
Ist auch so. Oder?
Ja.
Gerade die Jungs. Wir sehen alle gleich
aus. Ja, die Mädchen aus.
Ich weiß gar nicht, wie man sich da entscheiden soll als an Jungen interessierte Person. Wie macht man das denn?
Ist aber andersrum genauso.
Der Vorteil ist, man unterscheidet automatisch nach dem Charakter. Weil andere Unterscheidungsmerkmale gibt es ja kaum noch.
Ja.
Äußerlich kannst du vielleicht noch so ein bisschen nach Größe. Wo sind die Individualisten, Leute? Bei den Mädels geht's noch. Obwohl, auch so ein Trend erkennbar. Ne? Jetzt rutsche ich zu sehr in die Modewelt ab.
Also, bei Mädchen ist ja fast noch schlimmer.
Ja, schon, ne? Auch.
Ja.
Schlaghosen alle wieder.
Ja.
High Waist. Da bin ich schon wieder nicht mehr up to date. Doch, ne? High Waist. Die High Waist Hose gibt's noch, ne?
Ja, wobei der Trend der Low Waist Hose wiederkommt,
wieder?
Ne?
Gibt ja eigentlich auch nur die zwei Trends, ne? High Waist oder Low Waist.
Mid Waist gibt's nicht.
Schwankt dann.
Ja.
In den 90ern gab es noch gar keine Waist. Die Hose in den Kniekehlen hängen. Kommt bestimmt auch nochmal wieder. Gut, also es gibt Freiarbeit und Fachunterricht an der Montessori-Schule. Und es ist ja eigentlich auch so gedacht, ne? Du sagst, der Trend geht eher dahin, alle gleich auf gleichen Stand zu bringen. Aber da ist doch ein grundsätzlicher Denkfehler, ne? Weil im Endeffekt, wenn man bei uns mal so in die Lehrpläne reinguckt und mal so bei uns so eine pädagogische Konferenz mitkriegt, dann reden wir auch über nichts anderes als Differenzierung und jeder individuell und eigenes Tempo.
Nix.
Aber am Ende des Tages müssen sie dann doch alle zur selben Zeit den gleichen Abschluss haben, ne?
Ja.
Das widerspricht sich ja irgendwie schon.
Ja.
So, und das widerspricht sich eigentlich auch an dem Montessori-System, ne? Weil wenn wir da jetzt mal weiter überlegen, fangen wir mal klein an. Gibt es an der Montessori-Schule Noten? Geht so. Ab der 8. Klasse.
Mhm.
Meinen Informationen zufolge, ne? Davor kriegen die so Berichtszeugnisse. Ich hatte tatsächlich mal einen Wechsler von, ich glaube, das war eine Waldorfschule, die macht es ja noch ein bisschen krasser.
Das ist ja wie in Grundschulen, hat man doch auch erstmal bis zur zweiten.
Ja, ja, genau, nur so Berichte und dann gehen die aber meistens dann schon dazu über, im dritten Schuljahr zweites Halbjahr, viertes Schuljahr erstes Halbjahr schon Noten zu vergeben. Ne? Oder manchmal haben die auch so eine Mischung aus Text und Noten.
Genau.
Ja, Verzeihung, muss ich kurz aufstoßen.
Bist du in Rage geredet?
Ja, ja, ein kleines bisschen. Wo war ich stehen geblieben? Noten, ne? So, jetzt kriegen die also ihre Berichtszeugnisse. Da wird also ein richtiger Bericht über die Schülerinnen und Schüler geschrieben von den betreuenden Lehrern. Über den Lernerfolg. Rückmeldungen kriegen die da. Und auf Wunsch auch Noten, wenn sie eingefordert werden. Richtig?
Mhm.
So ist es, ne? Und dann sind auch die Schüler ein Stück weit dafür verantwortlich, ihren Tagesablauf zu dokumentieren. Ich glaube, das ist auch elementarer Bestandteil, ne? Die führen so ein Lerntagebuch sozusagen.
Ja.
Und da kann der Lehrer, die Lehrerin dann den Lernfortschritt abzeichnen. Also auch da ein bisschen mehr Eigenverantwortung. Schon, also so ein bisschen Bewusstmachung. Bewusstmachung, was habe ich eigentlich heute gemacht?
Ja, und Eigenverantwortung, definitiv.
Ja, schon, ne?
Ja.
So, also Noten eingeschränkt, erst später, hinten raus. Aber da merkt man auch schon wieder, es geht dann schon irgendwann Richtung Note. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich drauf hinaus wollte, eben schon. Schulabschlüsse an der Montessori-Schule. Da kann man grundsätzlich dieselben Qualifikationen erwerben wie an einer Regelschule. Allerdings gibt es nur wenige Montessori-Schulen, die auch zum Abitur führen.
Ja, das haben wir auch besprochen.
Und je nach Bundesland kann es tatsächlich erforderlich sein, dass du die Prüfung extern an einer staatlichen Schule dann absolvierst. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages bringt es dir hierzulande doch nichts, meistens, in den meisten Fällen, nur eine Montessori-Schule zu besuchen, sondern du musst am Ende dann doch vielleicht für das Abitur zumindest
logisch
an eine staatliche Schule gehen, ne? Oder du hast halt kein Abitur und nur einen anderen Abschluss, mittlere Reife zum Beispiel. Das ist ja die Frage, hast du die dann? Man weiß es gar nicht so genau, ne? Was für Abschlüsse man dann an der Montessori-Schule hat. Oder kannst du dann einfach sagen, ich habe die Montessori-Schule beendet?
Boah, das weiß ich tatsächlich
nicht. Das wissen wir tatsächlich nicht. Das müssen wir, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn jemand von euch an der Montessori-Schule unterwegs ist, dann hätten wir da gerne mal einen Live-Bericht. Schreibt uns mal an oder kommt am besten noch zu uns in den Podcast und berichtet mal, was ist man denn dann da, wenn man eine Montessori-Schule besucht hat und nicht am Schluss auf eine staatliche Schule gewechselt hat?
Ich glaube aber auch an andere Abschlüsse müsste man an staatlichen Schulen absolvieren.
Das denke ich auch, weil so ist unser Schulsystem ja immer noch ein bisschen gestrickt, ne?
Ja, und dann hat man aber eben bis zu dem Zeitpunkt in seinem eigenen Tempo gelernt.
Ja.
Ist halt die Frage, also
tja, und das ist dann auch wieder der Weg. An der Montessori-Schule, hier steht's, kann man alle staatlichen Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis hin zum Fachabitur ablegen. Fachabitur.
Krass, okay, ja gut.
Das ist eine Stufe vor Abitur, ne? Das ist das, was man nach der Q1 hat.
Genau.
Wenn die Noten stimmen. Aber Abitur muss man dann in der Regel doch noch zu wechseln. So, das mag auch der Grund sein, warum es dann doch ab Klasse 8 Noten gibt und geben muss, weil man es sonst wahrscheinlich einfach nicht gewährleisten kann und übertragen kann.
Ja.
So, also es ist tatsächlich der Weg anders, das Ziel ist dann doch wieder dasselbe und da bin ich mir nicht sicher, ob sich das nicht zumindest zum Teil so ein bisschen in die Quere kommt.
Stimmt.
Also das ist dann vielleicht die Frage, vielleicht kann der eine da schneller mittlere Reife machen, der andere braucht länger. Obwohl ich glaube, es hat auch was mit den Schuljahren zu tun. Du musst eine gewisse Anzahl an Schuljahren haben.
Es geht halt da einfach um die Frage, wie.
Ja.
Ja.
Da sind wir uns einig.
Ja.
Wenn man es jetzt ganz konsequent machen wollen würde, müsste man ja eigentlich auch sagen, dann ist auch der Abschluss relativ frei und unterschiedlich, oder? Sonst hat man ja wieder diese Konformität am Ende, dann doch.
Ja gut, irgendwie. Wenn man den Schulabschluss, ach so, ja gut.
Ne? Wenn man den haben will, aber mal ehrlich, wer macht denn, also gehst du dann überhaupt zu irgendeiner Schule, wenn du keinen Abschluss haben willst?
Ja, das stimmt.
Macht ja auch keinen Sinn, ne? So, wir haben uns eben schon über die Kosten unterhalten, da habe ich auch hier gerade was zugefunden. 80 bis 500 Euro pro Monat kann das Schulgeld für eine Montessori-Schule sein.
Das ist teuer.
Besonders begabte Kinder bekommen vielleicht ein Stipendium. Tja, ohne Stipendium ist schon ziemlich teuer, ne? Mhm. Ist also eine Glaubensfrage, ob man sein Kind da haben will und ob man bereit ist, so viel Geld dafür zu zahlen. Ja, Leonie, was würdest du denn sagen, unterm Strich?
Unterm Strich finde ich, dass Montessori grundsätzlich richtig gute Punkte hat.
Ja.
Die, wie ich finde, mehr in Schulen heute aufgegriffen werden sollten. Mhm. Weil es einfach heute viel auf Leistung und Druck aus ist, das ganze Schulsystem.
Zum Glück sind wir da mit unseren, Hashtags ja zur Stelle.
Ja.
Ich erinnere nochmal an unseren Adventskalender. Da sind auch einige Tipps gegen Druck und für Entspannung dabei.
Genau.
Am 24. kommt was ganz Tolles.
Ja. Ja, dass eben wir gefühlt nur darauf vorbereitet werden, schnell in die spätere Gesellschaft reinzukommen und anfangen zu arbeiten. Deswegen ja auch G8. Mhm, und ich finde einfach, dass es so einen Mittelweg geben sollte. Dass das auch wieder sehr romantisch gedacht ist, weiß ich, aber meiner Meinung nach gibt es viele Punkte, die man von ihr eigentlich mal respektieren könnte und ins heutige Schulsystem einfließen lassen könnte.
Auch an der Regelschule, ne?
Ja.
Ja, und da kann ich mich nur wiederholen, es ist ja ein Stück weit, also nochmal, wenn man sich die ganzen Theorien und Lehrpläne anguckt, sind wir gar nicht so weit davon entfernt, aber die Umsetzung im Alltag, ja, da hapert es dann doch hier und da, ne?
Ja, gut, weil du ja auch eben diese Abschlüsse ja brauchst, um dich irgendwo qualifizieren zu können, ne? Also
ja, ja, ne, man braucht dann doch vorgeschriebene Abschlüsse.
Ja,
da
sonst funktioniert das Ganze danach ja nicht.
Und Leonie, die Bedingungen, ne, da müssen wir jetzt nicht wieder anfangen, aber das Schulgebäude, die Ausstattung, ja, ist schon besser geworden. Über Corona ist noch lange nicht fertig, ne?
Von der Ausstattung,
Ende,
ja, ja.
Organisiert und betreut. Und tatsächlich auch die Bedingungen. 30 Kinder pro Klasse.
Ja, viel zu viel.
Viel zu viel. Und alle im selben Alter. Hm. Sollte man da flexibler werden, ne? Und einfach von der Anzahl her weniger. Mehr Betreuer. Aber wir kriegen einen Lehrermangel in den nächsten Jahren. Heißt, es geht eher in eine Abwärtsspirale hinein. Spirale, wollte ich sagen. Ist schon spät. Leonie,
ja.
Apropos Spirale. Münstermann beantwortet weihnachtliche Sexualkunde-Fragen, denn die gute Maria, die Mutter vom Jupp, also vom Jesus, Kind, die brauchte diese Spirale eben nicht. Oder hatte sie nicht. Keine Ahnung, ob Jesus ein Wunschkind war oder nicht. Denn die hat ja jungfräulich den Jesus zur Welt gebracht. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Begriffen aufräumen. Und zwar, dieser Begriff der unbefleckten Empfängnis, der schwirrt ja zu Weihnachten immer durch die Gottesdienste und durch die Köpfe der Menschen. Und da habe ich mich schlau gelesen und habe erstmal gelernt, dass unbefleckte Empfängnis gar nicht in der Bibel so erwähnt wird. Das ist wohl eine Lehre der römisch-katholischen Kirche. Da verstehe ich nicht so ganz als alter Atheist, warum das da nicht in der Bibel steht, aber da möge man mich bitte aufklären. Jedenfalls steht da nicht wortwörtlich drin, dass die Empfängnis unbefleckt war. Das ist ja auch ein Argumentationsproblem. Unbefleckt heißt ja frei von jeder Sünde. Und es gibt ja dieses Konzept in der römisch-katholischen Kirche, wenn ich da richtig informiert bin, der Erbsünde. Richtig, Leonie? Hast du in Religion aufgepasst? Ja, mit wem redest du?
Ich hab seit der 7., 8. Klasse.
Erbsünde heißt ja, dadurch, dass deine Eltern Sünder waren, also alle anderen, du, deine jetzt nicht, ne? Aber alle anderen Eltern waren Sünder.
Ja.
Und deswegen erbst du die Sünde bei der Geburt direkt mit. Wenn jetzt aber Jesus so ein sündloser Typ war, dann kann ja Maria keine Sünderin gewesen sein, sonst hätte der ja auch durch die Erbsünde die Sünde direkt mitgeerbt. Und da kommt die Kirche, ja, sehe ich das richtig, liebe Theologen? in Erklärungsnöte. Deswegen gibt es ein paar Ansätze, die Maria auch zur sündlosen Frau machen. Ist ja auch egal, ich will ja auf das Biologische hin. Ne? Also da bitte Theologen nach vorne, wenn das einer besser weiß, bitte nochmal erklären. Da habe ich das Konzept auch noch nicht so ganz durchschaut. Aber es wird auf jeden Fall von der jungfräulichen Empfängnis berichtet. Und das ist ja was, wo sich vielleicht der eine oder andere drüber wundern mag. Ihr merkt schon, ich habe keine Sexualkundefrage aus der Schule diesmal mitgebracht, denn ich habe schlicht und ergreifend keine Fragen mehr. Es wird dringend Zeit, dass ich wieder neue Fragen stelle. Ich muss also wieder Sexualerziehung unterrichten. Gruß geht raus an die 6b, es ist bald soweit. Aber ich habe mir eine Weihnachtsfrage selber erschlossen. Und die ist halt, wie kann das sein, dass Maria den Jesus bekommen hat, obwohl sie noch jungfräulich war, angeblich. Und wie kann es sein, Leonie? Kann man schwanger werden, wenn man noch Jungfrau ist?
Magik. Ja, man kann nämlich aus Versehen von der Frauenärztin befruchtet werden.
Von der Frauenärztin? Das wäre jetzt nicht meine erste Idee gewesen. Also das kann die auch absichtlich machen, ne? Künstliche Befruchtung und so. Das macht dann in der Regel ein Reproduktionsbiologe, keine Frauenärztin. Aber es ist...
In Jane the Virgin war es die
Frau. In Jane the Virgin. Habe ich nicht gesehen. Was passiert da?
Da wird sie auch schwanger als Jungfrau.
Durch eine Frauenärztin?
Ja.
Ungewollt?
Ja.
Kann man auch verklagen, die Frau dann?
Darum geht's ja.
Ach so. Ja. Jedenfalls, es ist möglich, liebe Leute. Ja? Ihr müsst aufpassen. Da muss man nicht unbedingt Intimverkehr, also nicht unbedingt Sexualverkehr haben. Man muss ihn nicht reinstecken, um befruchtet zu werden. Das reicht, wenn da irgendwie die Spermazellen den Weg zur Eizelle finden. Das kann auch durch Petting passieren, ja. Da muss nur was am Finger sein und Sperma überlebt auch eine gewisse Zeit. Nicht lang, aber eine gewisse Zeit. 1, 2, 3, paar Stündchen. Außerhalb des Hodensacks und außerhalb des Penis. Und dann kann das passieren. Also auch beim Gefummel. Vielleicht hat Maria gefummelt. Wie ist der Vater? Josef. Vielleicht haben die gefummelt. Ich werde wahrscheinlich jetzt gesteinigt am Montag von den Religionskollegen, ne? Weil ich hier gerade sündige.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich bilde mir ein, als Biologe und Naturwissenschaftler darf ich das. Ist ja auch nichts Schlimmes, ne? Mal ganz ehrlich. 2022, bald 2023, da darf man ja wohl mal sagen, dass Maria, hoffentlich mit Josef, vielleicht auch mit irgendjemand anders, ein bisschen Spaß hatte. Und es muss nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen sein und trotzdem kam Jesus dabei raus. Liebe Leute, es ist möglich, passt ein bisschen auf. Ja?
Sehr schön. Hast deinen Leonie. Bildungsauftrag wieder erfüllt.
Ich habe Bildungs- und Erziehungsauftrag heute, beides. Was hast du noch Schönes für uns?
Mir fehlen immer noch die guten Überleitungen. Aber es ist natürlich wieder Zeit für ein bisschen... Astrologie avec Leonie. Und diesmal haben wir Sternzeichen Schütze.
Schütze.
Schütze. Vom 23.11. bis 21.12.
Wie der Josef auch scharf geschossen hat. Da hast du deine Überleitung.
Ja.
Und er hat offenbar mehrere Meter vom Ziel entfernt geschossen.
Ui. Ja. Also.
Jungfräulich und so, ne?
Es kommt ein neues Jahr. Happy New Year. Schon mal vorträglich für euch. Ihr startet tatsächlich 2023 total durch. Aber erst nach ein paar Monaten. Also zuerst wird es ein sehr harter und steiniger Weg.
Uiui.
Wie ein Traum, wo ihr nicht laufen könnt, aber wegrennen wollt, weil eure Beine schwer sind wie Blei.
Das sind aber düstere Aussichten.
Aber es wird besser. Es wird besser und dann reißt ihr euch zusammen und erkennt, dass ihr, ja, ihr wollt was Neues, ihr wollt reisen, ihr wollt entdecken und dann geht die Luzi richtig ab.
Also das Blatt wendet sich doch zum Guten.
Ja, absolut.
Es wäre jetzt auch schlimm gewesen, den Podcast auf so einer traurigen Note gleich zu enden.
Nee. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer begleitet euch auf dieser Reise, ne?
Hm?
Ja.
Bin ganz gespannt.
Also, ein perfektes Match wäre für euch ein Witter, der begleitet euch. Auf jeden Fall, aber halt auf der romantischen Ebene Genauso gut kann es aber auch ein Löwe sein, der euch Geborgenheit bringt.
Löwen sind immer gut mit ihrer Wuschelmähne.
Wenn beide bis Oktober nächsten Jahres nicht erschienen sind, dann schnappt ihr euch einfach einen Zwilling oder einen anderen Schützen als Travel Buddies. Und dann macht ihr so ein 2023er Ding, weißt du?
Anderer Schütze kann aber gefährlich werden, ne? Wenn die gegenseitig schießen.
Ja.
Gibt's ja den alten Witz, treffen sich zwei Jäger. Nee, aber Leonie, du hast gerade von Oktober gesprochen. Dauert das echt so lange, bis sich das Blatt da zum Guten... Haben die stecken
so
in diesem albtraumhaften...
Von den ersten 3-4 Monaten, ne?
Ja.
Aber
ja,
also, da geht's ja mehr jetzt um die Partnerschaft, ne? Und wenn da halt bis Oktober noch kein Löwe oder Widder gefunden wurde, dann...
Ach, um die Partnerschaft nur. Also nicht um diesen Traum mit dem, ich kann nicht laufen.
Nee, das ist mehr so auf das Berufliche und auf das Jahr an sich bezogen.
Ja. Liebe Schützen, was soll man da machen, ne? Also, beruflich liegt er auf der Fresse am Anfang des Jahres.
Ja, aber ihr rafft.
Und partnerschaftlich tut sich bis Oktober auch nichts. Ja, das ist beides hart.
Musst du so nicht sein.
Aber man muss der Realität ins Auge sehen, ja?
Wenn bis Oktober keiner kommt.
Okay. Wenn bis Oktober keiner kommt, dann erst im November. Vielleicht kommt vorher der Partner, beruflich läuft es trotzdem nicht.
Sonst ein Zwilling als Travel Buddy. So. Mhm.
Zumindest reisen geht. Ja. Das ist ja auch schon mal was, ne? Muss ich über die Kleinigkeiten freuen.
Genau.
Liebe Leute. So, in diesem Sinne kommen wir langsam zum Ende, oder, Leonie? Mach mal einen Deckel drauf.
Ja. Aber wir hören uns ja morgen schon wieder.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns ja praktisch nicht verabschieden. Ich weiß auch gar nicht, ob wir heute irgendwas beenden müssen. Erst recht nicht die Veranstaltung. Oder? Weil.
Mensch.
Ne? Jeden Tag Podcast. 24 Mini-Podcasts. Mhm. Wusstest du, dass die meisten Podcastenden diese Tätigkeit spätestens nach Podcast Nummer 10 schon wieder einstellen? Da sind wir weit drüber hinaus, ne?
Ja.
Das ist ja die reguläre Folge, was haben wir, 44, stimmt das? Folge 44, glaube ich, ne?
Mhm.
So, überleg mal. Und dazu kommen noch die ganzen Specials. Die 24 Adventskalendertürchen sind da nämlich zum Beispiel nicht mitgezählt. Ich möchte euch auch nochmal die Weihnachtsgeschichte vom letzten Jahr ans Herz legen, oder die vielen Verlosungen, die wir gemacht haben.
Die auch sehr schön ist, falls ihr sie noch nicht gehört habt.
Aber wir sind ja locker schon
bei
60 Podcasts.
Passt zur Weihnachtszeit.
Ja, auf jeden Fall. Hört die nochmal nach. Und dann hört ihr euch jeden Tag unser Adventskalendertürchen an. Da sind Tipps für jedermann dabei. Die helfen euch.
Schön.
Und es gibt am Schluss sogar noch was zu gewinnen. Ein Weihnachtsgeschenk. Was dann erst nach Weihnachten ankommt.
Okay. So.
Leonie, Deckel drauf. Und die magische Abschlussformel lautet heute: Bis morgen!